Wir reden oft darüber, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Aber gefährdet wird sie in Wahrheit durch Dysfunktionalität, weil das ja die radikalen Kräfte fördert. Aber wenn wir das nicht machen, dann vergehen wir uns an den nächsten und übernächsten Generationen.
Ich meine, man sollte einfach antreten und sagen, ich mache jetzt 5 Jahre das Richtige für das Land, möchte nicht mehr wieder gewählt werden, sondern ich mache es einfach für das Land und für die Zukunft des Landes und unsere Kinder und unsere Enkelkinder.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Der österreichische Staat gibt mehr als die Hälfte des gesamten Bruttoinlandsproduktes aus. Er ist Österreichs größter Arbeitgeber, größter Auftraggeber, größter Medienbetreiber und er wird geführt wie ein Unternehmen, das vermeintlich nie pleite gehen kann. Das Ergebnis: Reformstau, Postenschacher, Vertrauensverlust. Mein Gast kennt beides, Unternehmen und den Staat. Die Frage, der wir uns stellen, warum nehmen wir das einfach hin? Sich anderen Meinungen auszusetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Ich bin Stefan Zöchling, willkommen bei Streitwert, heute zu Gast Christian Kern. Ehemaliger Bundeskanzler, davor CEO der ÖBB, davor Verbundvorstand. Unser Thema heute, warum schaffen wir in Österreich keinen effizienten Staat? Herzlich willkommen.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Wir haben festgelegt, per Du oder per Sie, da wir uns einmal privat kennengelernt haben, sind wir per Du.
Ja, sehr gut.
Ich schaue mir den Staat wie ein Unternehmen an, hohe Kosten, gemessen an Output, erschreckend wenig Wirkung, unklare Verantwortung, zu langsame Entscheidungen. In jedem Unternehmen würde ich restrukturieren. Du hast beides gemacht, Unternehmen geführt und den Staat gelenkt. Wo war es schwieriger und warum?
Also du hast in einem Unternehmen natürlich wesentlich mehr Verfügungsmacht und in Staatsorganisationen auch gar nicht die Organisation und das Projektmanagement, um Ergebnisse zu erzielen. Darf ein Beispiel nennen, ich hatte mit dem Reinhold Mitterlehner ein neues Regierungsprogramm ausgemacht, das war im Jänner 2017. Und da haben wir ganz simple Dinge gemacht, nämlich Zeitpläne reingeschrieben, Ressourcenpläne reingeschrieben und dann den Ministern gesagt, okay, das wird regelmäßig angeschaut und kontrolliert werden, also ein Projektcontrolling aufgesetzt. Mhm. Ich glaube, es hat kaum einer verstanden, warum eigentlich, weil normalerweise macht man das, das sagt man die Dinge und dann hakt man es ab und kümmert sich um die Exekution nicht mehr. Großes Problem im nationalstaatlichen Kontext, aber natürlich auch im europäischen.
Ja, und dann natürlich auch noch die Mehrstufigkeit in Österreich mit Föderalismus.
Nicht? Das kommt dann dazu, aber vielfach ist das auch eine Ausrede, weil eigentlich auf der Bundesebene kann man viel machen. Und das, was du beschrieben hast, ist ja, da geht es ja nicht nur um Effizienz, sondern um demokratiepolitische Legitimation. Weil wir reden oft darüber, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Aber gefährdet wird sie in Wahrheit durch Dysfunktionalität, weil das ja die radikalen Kräfte fördert. Und wenn du in Österreich die Situation hast, du hast das eh geschildert, man könnte auch unsere Steuer- und Abgabenquote hinzufügen. Die Leute arbeiten, zahlen, wesentlichen Teil ihr Einkommen abliefern und dann Sorgen machen müssen, ob die Kinder eine ordentliche Schulausbildung bekommen, wenn sie in eine reguläre Schule gehen oder dass wir beim Gesundheitssystem erleben. Wir gehören zu den Staaten, die innerhalb der OECD nahezu am meisten ausgeben und haben trotzdem die höchste Privatarztdichte, weil viele sagen, okay, ich glaube an das öffentliche System nicht mehr. Dann geht da was zu Bruch, das in Wahrheit, das ist ein weiter demokratiefeindlicher Kern.
Du bist für eine Partei tätig gewesen, die ja die letzten 70 Jahre oder 80 Jahre die Republik ganz wesentlich mitgestaltet hat. Wir sind beide alt genug, dass wir uns an das Jahr 1986 erinnern können, also die Pleite der verstaatlichten Industrie. Mhm. Du hast das dann auch mitgestaltet in deiner Funktion als Verbundvorstand. Ich persönlich habe ein bisschen das Gefühl, wir steuern auf das wieder zu. Es gab damals den berühmten Sager von Sekira, wir sind pleite, verstehen Sie es doch. Sind wir wieder pleite, sind wir wieder dort?
Also das denke ich nicht, aber die Kennzahlen gehen in eine falsche Richtung. Das sieht man bei der Staatsverschuldung. Das sieht man aber auch, und wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet, das ist das größte Problem halt bei der Investitionszurückhaltung des privaten Sektors, sprich der Unternehmen, weil daraus wird die Zukunft gebaut. Und ich glaube nicht, dass wir pleite sind, aber ich glaube, dass wir jeden Grund haben, uns den Kopf darüber zu zerbrechen, wie wir fitter werden, um nicht einmal wieder in so eine Situation zu kommen. Und vielleicht auch eine Anmerkung. Ich bin ja jetzt im Private Equity Sektor aktiv, davor Venture Capital, aber du hast recht, davor war ÖBB Verbund, also das sind Unternehmen, Verbund war 51% Republik, war aber börsennotiert. Und die ÖBB war 100% Republik. Und ich habe erlebt, dass das immer dann gut funktioniert bei diesen Unternehmen, wenn man es schafft, die Politik rauszuhalten. Das war beim Verbund mit dem Vorstandsvorsitzenden Hans Haider, der war dann breiten Rücken gehabt, der hat sich gegenüber der Politik hingestellt und gesagt, schleicht euch. Und man konnte dahinter gut arbeiten. Und bei der ÖBB war es halt so, die war so kaputt, wie ich es übernommen habe damals, dass wir der Politik klargemacht haben, da gibt es nichts zu gewinnen, wenn ihr euch einmischt, lasst uns tun. Aber wenn du nicht so eine Konstellation hast, und da gehören auch entsprechende Ministerpersönlichkeiten dazu, also in dem Fall war es Bartenstein und dann Doris Bures, wie ich es erlebt habe, dann fängt da an, der Zugriff wieder munter dahin zu gehen und dann ruinierst du diese Unternehmen. Hat man gesehen bei der Deutschen Bahn, war bei der ÖBB ein Problem, ein bisschen habe ich die Sorge, dass das jetzt wieder in diese Richtung gehen könnte.
Stichwort ORF.
Naja, ORF ist ja gesamte Backel. Also was sich dort abspielt, hat man ja, ich habe gestern den Reinhold Mitterlehner getroffen, wir haben uns kurz darüber ausgetauscht. Das war 2016 klar, dass dort was passieren muss, wenn du das Unternehmen und seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag wirklich ernst nimmst und bewahren musst. Was wir jetzt erleben, ist der Kollaps, wenn man so will, einer falschen Zutrittsweise.
Aber ist das nicht auch ein bisschen ein Symptom unserer Zeit und auch der Gesellschaft, so nach dem Motto anything goes? Ich meine, wir haben dort ja auch, nämlich auch im Sinne dessen, was ja immer wieder kritisiert wurde, eigentlich jene Männer an der Macht gehabt, die eigentlich dafür früher gestanden sind, dass sowas nicht passiert.
Ja, also natürlich hat das mit persönlichem Verhalten zu tun, aber auch, weil es für die, die im System sind, es sich einfach lange Zeit noch ausgegangen ist. Und die persönlich eigentlich mit ganz gut über die Runden gekommen sind und quasi hinter mir die Sintflut, also das war oft nicht die Haltung, aber manchmal hatte man den Verdacht, dass es so aufgesetzt ist. Und das Problem nochmal, wenn ich darauf zurückkommen darf, wir diskutieren die hohen Energiepreise. Mhm. Wenn wir uns anschauen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wie die Regulierung der Netztarife funktioniert, Strom, dein Unternehmen massiv betroffen auch davon, hast du die Situation, dass Unternehmen, die ausschließlich im Staatsbesitz oder in öffentlicher Hand sind, zum Regulator gehen, mit dem eine Rendite und eine Verzinsung ausmachen für ihre Investitionen. Die kriegen eine Eigenkapitalrendite derzeit von 9% und eine Fremdkapitalrendite von 4, und ein bisschen was Prozent zugestanden. Und der Witz bei der Geschichte ist, die Relation aus Eigenkapital, Fremdkapital ist 40-60. Also 40% ist ein sehr hoher Eigenkapitalanteil für ein Infrastrukturgeschäft, das staatlich garantiert ist, fixe Einnahmen hat. Ja. Da schaut zum Beispiel niemand hin und das ist der Punkt, wo ich sage, da wird es im Staat wirklich bedenklich. Wenn wir sagen, wir wollen diesen öffentlichen Sektor erhalten, der hat einen klaren Auftrag, der muss im Sinne des Gemeinwohls agieren, standortpolitisch zum Beispiel, und dann aber wir akzeptieren, dass die Renditen mitnehmen, wie Private Equity Häuser, dann passt das nicht zusammen. Dann passt die Story nicht mehr und dann ist das meines Erachtens auch in einer gewissen Weise ein Staatsversagen, dass dort keiner hinschaut. Aber immer wenn es komplizierter wird, dann sind wir relativ rasch dabei zu sagen, okay, wie packen wir das in einen nächsten Tag Zeitungsartikel, das geht sich halt bei solchen Themen nicht mehr aus. Und das musst hinschauen, exekutieren, einen Plan entwickeln. Und das passiert viel zu wenig.
Es ist alles sehr kompliziert,
was der Behörde ja, sagen. Tut mir leid, aber es ist, ich weiß, wir wollen ja keine Wahlen gewinnen hier in diesem Podcast, aber die Realität beschreiben.
Aber ich bin ganz bei dir. Aber zurückkommend nochmal kurz zum ORF, das ja auch ein Staatsversagen ist. Aber das Staatsversagen geht ja in dem Fall jetzt weiter. Weil es gibt eine öffentliche Ausschreibung für den hoffentlich den oder die besten Generaldirektor, de facto längst ausgemacht, wer es wird. Also man führt eine Ausschreibung ad absurdum durch die Politik. Ich habe bei meinem Gast, der vor dir da war, Carina Milborn, darüber diskutiert und wir haben gesagt, das sind eigentlich genau die Sündenfälle, wo wir uns nicht wundern dürfen, wenn Institutionen dann in Frage gestellt werden und sich Menschen abwenden. Und dann eben links oder rechts der Mitte in die Extreme abgleiten. Genau deswegen haben wir uns ja gegründet als Zusammenstärker gegen diese Extrempositionen. Die Politik ist aber in Wahrheit selber dann schuld. Ich brauche gar keinen Einfluss von außen, also weder aus Russland noch aus Amerika. Es ist schon hausgemacht, ja. Desaster. Mhm. Und das zieht sich halt in Wahrheit durch alle öffentlichen Bereiche durch, nicht? Bis hin zur Energiepolitik.
Nein, das hast du. Das ist leider ein Problem. Und es gibt aber Konstellationen, wo es eben auch anders sein kann. Das war das, was ich eben erlebt habe. Ich habe Glück gehabt in dieser Zeit beim Verbund und dann später bei der ÖBB. Und weil du den ORF zitiert hast, der Gerd Bacher hat als Bürgerlicher gegolten, unzweifelhaft. Ja. Trotzdem hat Kreisky ihn zum Generaldirektor des ORFs gemacht. Und das hat dem Unternehmen gut getan. Das hat eine blühende Periode eingeleitet. Aber ich glaube, gerade beim ORF ist die Schwierigkeit, ist natürlich ein öffentliches Unternehmen. Politik ist permanent versucht, weil es natürlich ein machtvolles Instrument ist, dort mitzuspielen. Und die große Frage ist, wie schaffst du wirklich eine gute Struktur, die eigentlich den öffentlichen rechtlichen Auftrag erfüllt und trotzdem respektiert, dass der ORF ein Unternehmen ist, das allen Steuerzahlern gehört und allen Gebührenzahlern.
Gebührenzahlern, ja. Ist die Politik heute zu konfliktscheu?
Ich glaube, das Hauptthema ist eher Kurzatmigkeit. Ich meine, die Konflikte werden schon geführt, teilweise in einer unglaublichen Härte, auch bis tief ins Persönliche. Ich glaube, dass auch die Österreicher und Österreicherinnen das nicht schätzen, sieht man immer wieder, wollen keinen Streit. Auf der anderen Seite entsteht in der Reibung politisches Profil und in Konflikten werden sozusagen Politiker und politische Ideen geschmiedet. Aber mein Dilemma ist eher, dass ich es für viel zu Kurzatmigkeit halte, für viel zu an der Schlagzeile des nächsten Tages orientiert. Und das ist auch wirklich schwierig, weil es prasseln jede Woche Meinungsumfragen auf dich ein. Durch Social Media bist du permanent einem Bewertungskanon ausgesetzt. Also die Nerven zu bewahren und zu sagen, ich ignoriere das jetzt mal weg, ist gar nicht so leicht. Also Wolfgang Schüssel ist ein Beispiel, der innerhalb der Sozialdemokratie jetzt nicht den größten Beliebtheitswert hat, aber was ich an dem schon sehr respektiert und bewundert habe, dass der die Fähigkeit hatte zu sagen, okay, da gibt es eine politische Agenda, die arbeite ich ab und wenn der Boulevard mir sozusagen ein Messer in den Rücken sticht, dann ist es so, ich mache das trotzdem und von dieser Qualität haben wir schon länger keine Exemplare gesehen.
Das heißt, Politik oder das politische Personal hat sich, glaube ich, dramatisch verändert. Ich glaube, darüber sind wir uns einig.
Voll und ganz. Aber jetzt muss man aber auf der anderen Seite sagen, dass das Dilemma, das wir haben, wenn du auf die österreichische Bundesregierung anschaust, das sind durchaus respektable Leute. Und wenn ich mir mein Regierungsteam anschaue oder die Regierungsteams davor, das wäre falsch zu sagen, die sind jetzt viel schlechter. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also das sind schon Leute, die man wirklich Respekt entgegenbringen kann und muss. Das Problem ist nur, dass die Herausforderungen andere geworden sind. Und wir jetzt in einer Zeit leben, wo die Veränderungen so dramatisch sind, Demografie, Klimawandel, Wirtschaftsstandort, Technologie, Sicherheitspolitik, dass du einfach mit dem Verwaltungsmodus nicht mehr weiterkommst. Das sieht man jetzt in Großbritannien. Der Keir ist damals sicher ein braver Premierminister, hat wahrscheinlich nicht allzu viel falsch gemacht, ist grundsolide. Aber die Zeit ist nicht mehr, wir führen ein Verwaltungsorgan, sondern wenn du die Veränderungsstory, glaube ich, nicht wirksam den Menschen erklären kannst, wo du hin möchtest, dann werden sie keinen Grund mehr finden, dich politisch zu unterstützen.
Aber glaubst du nicht auch, dass zum Beispiel also die Nationalratsabgeordneten, die wir im Moment haben, nicht den Querschnitt der österreichischen Bevölkerung repräsentieren?
Da hast du sicher völlig recht. Die Frage ist nur, war es in der Vergangenheit viel anders?
Ja, ich glaube schon. Also wenn du dich zurückerinnerst, also Stichwort Unternehmer, wir hatten einen Thomas Prinzan, einen Hans-Peter Haselsteiner, wir hatten aus allen Farben de facto einen Mautner Markhof, wir hatten einen Friedi Heinzl, ich meine, der war nicht im Nationalrat, aber wir hatten
hat eine wichtige Rolle gespielt.
Also ich glaube schon, dass wir zahlreichere und eine Maria Fektor, die zumindest aus einem großen Bauunternehmer noch gekommen ist, ein Christoph Leitl. Also das waren ja alles auch Persönlichkeiten, die irgendwann einmal entweder so wie du ein großes Unternehmen geführt haben oder selbst eins besessen haben, die schon, glaube ich, mit einer anderen Perspektive dann in die Politik gekommen sind. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Da sitzen wir in Wahrheit Beamte,
Berufspolitiker.
Also Unternehmer fallen mir im Moment im österreichischen Nationalrat relativ wenige ein. Also wie gesagt, der Sepp Schellhorn ist einer der wenigen. Dafür auch.
Die SPÖ hat eine Abgeordnete aus Niederösterreich, die ist für den KMU.
Ah, okay. Gut, noch nicht aufgefallen.
Ja, Melanie Erosim.
Okay. Ja. Noch nicht aufgefallen. Aber ist das nicht Teil des Problems?
Nein, insofern hast du natürlich recht, dass das schon eine Spirale auch nach unten gewesen ist. Und ich glaube schon, dass man, gerade auch in der Sozialdemokratie ist das so, also wenn du polarisierst und sagst, Wirtschaft ist schlecht und was die machen, sind alles nur Gaunereien, dann übersiehst du halt, dass Sozialdemokratie immer dann funktioniert hat, wenn die Wirtschaft floriert hat und du dann den sozialen Ausgleich finanzieren konntest. Weil es ist ja eins und eins zusammenzuzählen. Wenn du nicht wirtschaftlich Erfolg hast und ausschließlich durch die Wirtschaft sind wir in der Lage, Geld in den Staat reinzuholen, dann wirst du hinterher auch nichts verteilen können. Und deshalb war es ja ein essentielles Interesse. Bruno Kreisky, seine engsten Freunde waren Unternehmer. Wenn man an den Karl Kahane denkt, vom Tony Benja stammt der Satz, die Kuh, die man nicht füttert, wird man noch nicht melken können. Also das ist ein bisschen eine
Denke. Franz von Nitzke hat Magner noch und andere
noch. Genau, ich erinnere mich noch, wie er damals ein junger Bub im Parlament, wie er mit dem Frank Stroh noch durch die Gänge gekommen ist und ihm Österreich schmackhaft gemacht hat und dem den Standort nahegelegt hat, hat zehntausende Arbeitsplätze produziert in Österreich. Ja. Also da gibt es relativ wenig, also ich kann es jetzt auf der sozialdemokratischen Sichtseite besser beurteilen als auf der ÖVP-Seite, aber mir scheint, das ist derselbe Befund.
Aber es ist im Prinzip, glaube ich, ein gesamtheitlicher Befund. Also den einzigen, den man das noch abnimmt, dass sie da Interesse haben, standortpolitisch etwas zu tun, sind die NEOS und die Beate Meinl-Reisinger. Weder in der ÖVP noch in der SPÖ sehe ich da echte Bemühungen. Und ich glaube, bei der FPÖ sind wir uns einig, laut Kakelen keine Konzepte, oder?
Nein, ganz eindeutig, wobei in der SPÖ, ich würde jetzt nicht so hart sein, weil wenn ich an den Peter Hanke denke, der hat schon ein Grundverständnis, ein gut ausgeprägtes, also der weiß schon, der hat auch ein Unternehmen geführt. Aber in Summe ist es so, dass wir aus lauter Populismus nicht mehr verstehen, dass wir manchmal halt auch das Leistungsprinzip wieder stärker vor Augen führen müssen. Und bei der FPÖ ist das halt so, dass die politischen Konzeptionen, also die sehe ich nicht, die uns voranbringen könnten. Die sind für das Gute gegen das Böse und ändern jederzeit ihre Meinung, wenn es darum geht, einen politischen Vorteil daraus zu schlagen. Aber da sehe ich keine politische Konzeption dahinter, die das Land tragen könnte.
Aber das, was du jetzt sagst, das Prinzip des Leistungsgedanken, widerspricht das nicht ein bisschen zumindest dem Slogan, der, glaube ich, unter deiner Kanzlerschaft publik wurde, hol dir, was dir zusteht?
Ja, das ist interessant, das ist oft so gesehen worden. Ich habe es aber ganz im Gegenteil empfunden, weil die Idee ist gewesen, du investierst deine Ressourcen, du investierst deine Arbeit, du strengst dich an und dann musst du auch den Anteil, der dir zusteht, dafür bekommen. Das war die Idee, haben wir damals aber ganz offensichtlich falsch und schlecht kommuniziert, weil sonst würdest du mir heute nicht die Frage stellen müssen. Und bedauerlicherweise bist du nicht der Einzige, das ist im Nachhinein ärgerlich, weil es einfach falsch kommuniziert war. Aber die Idee, Sozialdemokratie hat ja auch immer gesagt, jeder soll arbeiten können. Aber jeder, der arbeiten kann, soll auch arbeiten.
Ja, und das stimmt.
Das war ja immer der Grundkodex und das, glaube ich, muss man auch aufpassen, dass das nicht verschüttet wird.
Wärst du heute Kanzler, welche Entscheidung würdest du treffen, die wehtut, aber das System wirklich verändert?
Also wir haben, glaube ich, das ist immer die Frage nach diesen Einzelmaßnahmen, die so schwer zu beurteilen ist, weil ich habe seinerzeit diesen Plan A vorgestellt, weil ich die Entwicklungen, die in der Interaktion gesehen habe. Also wenn wir zum Beispiel über den Klimawandel sprechen, der jetzt im Moment gerade nicht sehr populär ist, aber fundamental, El Niño, sage ich nur Stichwort heuriger Sommer, uns natürlich beschäftigt, dann gibt es natürlich eine enge Verbindung zu den standortpolitischen Fragen, gibt es eine enge Verbindung zu den technologiepolitischen Fragen. Und ich glaube, das muss man gesamthaft angehen. Aber ich glaube, es sind die großen Themen. Wir müssen mehr Geld für Sicherheit mobilisieren. Wir werden uns der Demografie stellen müssen, weil die Belastungen für unser Gesundheits- und Pensionssystem ohne weitere Maßnahmen aller Ehren wert, was die Regierung da probiert. Aber es weiß, glaube ich, jeder, dass es nicht reichen wird. Das wird zwingend noch kommen und unser Hauptthema ist, dass wir halt wirklich uns Sorgen machen müssen, ob unsere Kinder mal auf dem Wohlstandsniveau leben können wie wir, weil wir da gerade halt sowohl gegenüber China, die Weltmeister im Skalieren von Technologien sind, als auch gegenüber den USA, die Weltmeister in Innovieren sind, da wirklich gerade massiv Boden verlieren. Sieht man bei der Arbeitsproduktivität, sieht man bei den Investitionen, sieht man bei den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Das sieht man nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir das nicht machen, dann vergehen wir uns an den nächsten und übernächsten Generationen.
Wie beurteilst du im Zusammenhang mit deinem Plan A die von der Regierung präsentierte Industriestrategie?
Also ein bisschen mehr Kanten wären schön gewesen. Also ob daraus was resultiert, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit europäischer Politik zu tun habe, dass die jetzt schon verstehen, dass die Frage des Binnenmarkts hochrelevant ist. Und das Dramatische ist ja, wir haben diesen Draghi-Report gesehen, der minutiös beschreibt, wie unsere Schwächen sind. Also komplexe Regulierung, zu wenige Investitionen. Und eigentlich müsste man da eine To-Do-Liste machen und das abarbeiten. Und das sehe ich viel zu wenig. Da braucht man nichts Neues erfinden. Da muss man sich nur hinstellen und dann sagen, okay, wir machen, gehen da in Österreich voraus. Weil du Sepp Schellhorn angesagt hast, wir haben lange die Gewerbeordnung diskutiert. War etwas, was kritisch von der Wirtschaftskammer verteidigt worden ist, aber auch kritisch von den Gewerkschaften verteidigt worden ist, weil dahinter das Organisationsprinzip der Sozialpartnerschaft steckt. Aber wir brauchen uns ja nicht darüber beschweren, dass in Europa der Binnenmarkt nicht funktioniert und dann solche bürokratischen Hindernisse, wie wir es in der Gewerbeordnung haben, aufbauen.
Du meinst jetzt Gewerbescheine für jedes kleinste
So ist es und da könnte man viel radikaler und konsequenter vorgehen und ich glaube, es würde uns gut tun. Aber es ist ein Punkt, ich arbeite im Bereich Bahntechnologie jetzt, was wir dort jeden Tag erleben, ist absurd. Damit ein Zug durch 10 europäische Länder fahren kann, braucht er 8 verschiedene Softwaresysteme, 8-mal die Hardware dazu an Bord, weil wir es nicht geschafft haben, in Europa ein Command- und Kontrollsystem in der Luftfahrt zum Beispiel aufzubauen. Und das auch national verteidigt wird, dass das nicht kommt. Also das ist wirklich krank, das kostet Geld und Logistik ist ein Standortfaktor auch. Ist unverständlich, dass da niemand hinschaut. Also.
Das hat mich persönlich immer interessiert, warum hat eigentlich nie funktioniert, die Schiene zu mobilisieren für den Güterverkehr? Ich meine, es ist natürlich passiert, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wie man sich das eigentlich hätte erwarten können, im Sinne von, es gibt Nachtfahrverbote, was auch immer, ich fahre um 18 Uhr in Eisenstadt auf einen Zug auf und bin am nächsten Tag in der frühen Feldkirch. Warum funktioniert das nicht?
Also die Schiene, ich muss sagen, mein Unternehmen, wir verließen Lokomotiven in Europa im großen Maßstab, es sind 1,5 Milliarden Anlagevermögen, das dahinter steht. Wir profitieren von dieser Komplexität, aber es ist eigentlich ein Wahnsinn, was da passiert, weil wir haben eine gute Phase gehabt Anfang der 2000er, so bis ca. 2017, 18, da ist der Güterverkehr nach oben gegangen und dann hat man nicht mehr geschafft, dort fortzusetzen. Und das ist ein Regulierungsthema im höchsten Maße und hat natürlich aber auch mit der Qualität der Infrastruktur zu tun, weil da vielfach viel zu wenig investiert worden ist, was uns jetzt in Deutschland einholt, was ja wirklich absurd ist. Die führende Industrienation Europas und die haben eine Infrastruktur, um den Helmut Schmidt zu zitieren, wie Oberwolter. Also du fährst über Salzburg über die Grenze und kannst nicht mehr telefonieren. Ja. Das ist eigentlich alles verrückt. Aber um dir ein Beispiel zu sagen, einer unserer Kunden ist von Schweden nach Dänemark immer gefahren mit Lokomotiven. So, dann haben die Öresundbrücke dort gebaut, 5-6 Kilometer Strecke. Obwohl der die modernsten Loks hat, hat er die Genehmigung nicht bekommen, da drüber zu fahren. Und warum nicht? Weil die leicht veränderte Software für das Zugkontrollsystem dort implementiert haben. Das heißt, er musste wieder alle Tests machen in Schweden, in Dänemark. Dann ist er Beamter in Pension gegangen und der hat wieder beim Feld Nummer 1 beginnen dürfen. Und am Ende hat jeder gewusst, es ist überhaupt kein Problem, da drüber zu fahren. Aber irgendjemand hat gesagt, na, da geht's um Sicherheit. Das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Also da ist auch Geld vernichtet worden. Totaler Ärger. Und das hast du im Bahnwesen in Europa. Das ärgert mich dann immer wieder, ohne dich mit meinem Thema zu langweilen, wenn ich dann höre, wir verbinden die Großstädte mit Highspeed-Trains oder es gibt ein Ticket für ganz Europa. Die Basis krankt. Und da sind wir wieder bei dem Problem, dass du erst dann jemand in der Politik finden musst, der diese komplexen Zusammenhänge sich anschaut und dann Punkt für Punkt abarbeitet die Agenda, bis wir dann die größeren Fragen endlich haben. Wir behindern uns im Tagesverlauf durch nationalistischen Unsinn.
Aber es wäre im Sinne des Klimawandels eigentlich ein Gebot der Stunde, den ganzen Güterverkehr auf die Schiene zu verlängern,
oder? Total. Also ein Drama eigentlich, was da gerade passiert, weil wir verlieren weiter Marktanteil auf der Schiene im Güterverkehr, nicht im Personenverkehr, da gewinnt die Bahn massiv. Aber das ist ein unbeliebtes Kind und in Wahrheit weißt du, für lange Transporte und Schwere durch ganz Europa ist die Bahn natürlich wesentlich effizienter als der LKW. wenn man sich nicht gegenseitig behindert.
Aber wäre da doch marktwirtschaftlich Geld zu verdienen?
Absolut. Also mein Unternehmen ist Private Equity geführt. Also da steckt die BNP Paribas und die Crédit Agricole dahinter. Es ist rein profitorientiert geführt, muss man sagen. Es läuft auch exzellent, trotz der letzten 3 fundamental schwierigen Jahre. Es gibt auch private Operators, die jede Menge Geld verdienen dort.
Mit Güterverkehr.
Ist sehr geschickt gemacht, aber es sind total unternehmerisch geführt, keine großen Hierarchien, schnell am Markt, nah am Kunden, die kriegen das hin.
Sag was anderes, wo du ja wirklich Experte bist, ist Thema Strompreis oder Energiekosten. Ein Teil dieser Energiekosten sind ja Netzgebühren. Ist die Frage zulässig oder die Idee zulässig zu sagen, wenn man diese Netzgebühren aus dem Strompreis ausklammerte, und die Finanzierung durch ein Kapitalmarktprodukt, eine Anleihe zum Beispiel darstellt, senke ich die Energiekosten sofort. Dann könnte man noch diskutieren, auch die Mehrwertsteuer vielleicht zu halbieren oder zu streichen für eine Zeit. Dann bin ich relativ schnell bei den geforderten 6, 7, 8 Cent. Belebe den Kapitalmarkt, weil internationale Investoren den Netzausbau finanzieren. Ist das nicht ein Konzept, wo man sagen könnte, das wäre mal ein Schritt in die richtige Richtung, wo ein Verbund oder eine österreichische Bundesregierung auch wiederum mit einer Liberalisierung aller anderen EVUs, heißt Privatisierung natürlich, weil sie alle miteinander verbunden sind, irgendwie tatsächlich Markt und Wettbewerb schafft?
Das ist ein Modell, und wenn du das machst, müsstest du konsequent den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, dann bist du auch bereit, diese Infrastrukturunternehmen möglicherweise zu privatisieren. Das ist ein Lösungsweg, aber der zweite ist der, den ich vorhin versucht habe, auch anzuskizzieren. Wir haben in der Regulierung einfach zu hohe Netztarife, weil wir den staatlichen Unternehmen zu hohe Renditen zugestehen. Ja. Das ist das wirkliche Problem. Ja. Und wenn du dir den Multiplikator anschaust, wir haben eine Asset Base von 70 Milliarden. Wir haben 30, 40 Milliarden jetzt kommende Investitionen in die Netze. Wenn du da nur 1-2% runternimmst, hast du riesige Einsparungen. Also das geht in hunderte Millionen hinein, die den ganzen Standort zugutekommen würden. Und das zweite Problem, was du hast, ich habe das ja erlebt, weil ich seinerzeit im Verbund auch für das Hochspannungsnetz zuständig war. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Regulator jemals einem Unternehmen gesagt hat, dieses Projekt macht sie nicht, weil das ist sinnlos, weil hinterm der Grenze gibt es im nächsten Bundesland auch ein neues Umspannwerk. Oder der Regulator gesagt hat, das ist zu teuer. Das hat sich nie jemand genauer angeschaut, was auch mit der politischen Realität Österreichs zu tun hat, weil hinter den Landesversorgern steckt die Landespolitik.
Ja.
Und für die ist das eine Art grauer Finanzausgleich. Das heißt, wenn diese Unternehmen sehr gut verdienen, kriegen die Ausschüttungen oder können Sponsorverträge für Kunst, Kultur, Sport, Wissenschaft im Bundesland oder so machen, was gern gesehen ist. Aber in Wahrheit ist es nicht fair, weil diese Energiepreise, wie du als Unternehmer viel besser weißt als ich, du bist ja, glaube ich, ein energieintensiver Produzent auch, die sind einfach ein Standortfaktor, der uns den Hals brechen, wenn wir da nichts machen.
Aber das wäre doch schnell zu lösen eigentlich, oder?
Das wäre total schnell zu lösen. Müsstest du dem Regulator gesetzlich vorgeben, Maximalrenditen. Und dann wären die Unternehmen, die dann aber sagen, ja, aber dann können wir nicht investieren. Und dann wäre mein zweites Argument zu sagen, ja, aber ihr seid im staatlichen Eigentum und wir wissen, dass eine Eigentümerweisung auch bei einer AG innerhalb von 24 Stunden realisierbar ist. Das Minderheitsaktionäre erst ums Dorf passen, klar, aber dann musst du einen gesetzlichen Weg finden, damit das korrekt abläuft. Aber es ist kein Mirakel. Man muss es sich nur endlich einmal anschauen.
Und ist das in der Regierung Kern mit der Lena nicht möglich gewesen?
Damals war das entspannter, weil wir zum Glück eine Phase hatten, wo die Strompreise sehr tief waren. Die Konjunktur ist damals, hat sich dahin geschleppt. Aber in das erste Kapitel in dem Plan A war ja auch ein massiver Ausbau der Erzeugungskapazitäten im Strom. Und ich glaube auch, dass wir sowas brauchen würden, dass wir können uns in Österreich nicht erlauben zu sagen, wir wollen Sonne oder Wind oder irgendwas nicht. Wir brauchen alles.
Ja.
Wenn man so will. Und vor dem Hintergrund braucht es einen konzertierten Plan und nicht.
Aber wir sind ja mit der Wasserkraft super aufgestellt, im Grunde nach, für den in der Nachhaltigkeit.
Absolut, nein, das ist perfekt. Nur das Pricing-System hilft uns halt nicht, weil wir trotzdem die Preise von teuren Gaskraftwerken zahlen.
Ja. Und warum wird Christian Kern nicht gehört in diesem Punkt?
Ich habe das seinerzeit in der ersten Energiekrise probiert. Das Interessante war, das sind natürlich schwierige Zusammenhänge. Und wenn du dann jemand findest, der bereit bereit ist, sich darauf einzulassen, im Ministeramt zum Beispiel, dann dämmert es dem als Nächsten, dass er sich dann mit den Bundesländern anlegen muss. Und dann ist irgendwie die Sexiness des Vorschlags nur noch Mittel.
Naja, aber es geht ja hier nicht um Sexiness, sondern um Standortpolitik.
Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe mich auch darüber geärgert. Ist so, aber ich habe
es wirklich mehrfach probiert. Resortiert zu Petain, gell?
Resortiert jetzt, glaube ich, zu Hartmannsdorf. Jetzt muss man aber fairerweise, den möchte ich da jetzt raushalten. Ich rede über die Vorgängerregierungen, wo ich das immer wieder probiert habe. Das war rund um 2022. Das hat ja jeder im Vorfeld schon gesehen, was passiert. Die Gaspreise sind ja schon angestiegen, bevor die Russen dort einmarschiert sind.
In dem Zusammenhang geopolitisches Desaster. Du hast ja einige Zeit, zumindest als Aufsichtsrat, Russland-Erfahrung gesammelt. Ich war 8 Jahre in Russland beruflich tätig. Du kennst das Land auch gut. Würdest du meinen, dass wir uns einen, unter Anführungszeichen, wenn man es jetzt einmal wirtschaftspolitisch betrachtet, einen Mehrfrontenkrieg, USA, Straße von Hormuz, Irankrieg, China, Zölle USA, Russland, Ukraine, dass wir uns als Europa das nicht mehr länger leisten können und irgendwo eine Flanke zumachen sollten und die naheliegendste wäre wohl die russische?
Also deine Grundhypothese teile ich, das ist zu viel Feind. Also was wir da jetzt gerade haben, wir können uns nicht von allen abwenden. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Die Russland-Problematik ist in der Tat eine, jetzt muss man fairerweise sagen, in unserer Lebenszeit werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, den Russen den Rücken ungeschützt zuzuwenden, weil die jedes Vertrauenskapital verspielt haben und natürlich auch das, was da passiert, jeden Tag Menschenleben. Der Zoll ist, der für diese verrückte Politik zu zahlen ist, ist absolut inakzeptabel. Das darf man auch nicht, glaube ich, auf die leichte Schulter nehmen. Nur, ich bin davon überzeugt, sobald sich dort Ruhe einkehrt, werden die Ersten, die dort auftreten werden, die Chinesen sind ja etwas entspannter, grundsätzlich werden die amerikanischen Unternehmen sein. Die werden das Geschäft machen. Und wir Europäer werden auf der Seitenlinie stehen und unsere sozusagen eher politische Bewertung der Situation und nicht wirtschaftliche betreiben. Und dasselbe haben wir jetzt gesehen mit der Trump-Reise Richtung China. Also das ist, da wird Europa gezwungen, hart aufzutreten gegenüber China. Und gleichzeitig, sobald sich die erstbeste Gelegenheit ergibt, werden die Amerikaner ihre Geschäfte machen. Und ich glaube, was wir schon brauchen, ist eine wirklich wohlüberlegte Strategie. Ich habe jetzt gesehen, im ersten Quartal sind jetzt die chinesischen Direktinvestitionen in Europa wieder gestiegen. Ich glaube, das kann man positiv sehen, wenn ich an Magna und Xiaobang denke, die jetzt fertigen, assemblieren. Der VW hat ja auch angeboten, dass sie chinesische Autos von SAIC in Deutschland bauen wollen. Ich glaube, das muss man sich sehr sensibel anschauen und einen Weg finden, wie wir in Europa einen Nutzen daraus haben. Aber wir müssen Europa stärken und das geht nicht in Feindschaften in alle Richtungen.
Aber sollten wir nicht in dem Zusammenhang den moralischen Zeigefinger ein bisschen in der Hosentasche lassen und uns zusammenreißen und irgendeinen diplomatischen Weg mit Russland finden, nicht zuletzt auch wegen der Energie, nicht zuletzt wegen des Gesamtmarktes? Ich meine, die Russen, weißt du, mögen die Chinesen eigentlich nicht.
Die Russen, hat historische Gründe.
Hat historische Gründe. Die Russen sind Europäer. Moskau liegt geografisch in Europa. Sollten wir nicht, noch einmal, Krieg zu verurteilen und inakzeptabel, aber sollten wir nicht einen Weg finden, dass beide Seiten gesichtswahrend aus der Nummer rauskommen und wir uns diesen Markt sichern, damit er eben nicht den Amerikanern bleibt?
Also ich bin jemand, der grundsätzlich das Primat der Wirtschaft immer leicht sich tut, das zu akzeptieren. Es ist nur in dem Fall, es ist einfach zu viel passiert. Also zu viel Tote, zu viel Aggression. Und vor dem Hintergrund wird das lange, lange brauchen, bis das verheilt. Ich glaube, wenn wir uns engagieren können beim Wiederaufbau der Ukraine, ist das ein Riesenpotenzial. Ich glaube, dass das die Bundesregierung auch ordentlich macht. Also mit den Beziehungen, du hast Meindl-Reisinger, auch Stocker, möchte ich da nennen.
Ehemaliger Verbundchef.
Ja, Wolfgang Anzengruber, genau, koordiniert das. Also das ist, glaube ich, das, worauf wir uns konzentrieren sollten und alles Weitere schauen müssen, wie sich das politische Russland entwickelt. Aber es ist ein Drama, ich sehe es wirklich so wie du, ich bin dort gern hingefahren. Die Leute waren total europäisch, die haben international gedacht, waren höflich, waren fair. haben sehr professionell agiert, aber da ist leider zu viel zerstört worden.
Ja, ich glaube, man muss auch eines sagen, dass der russische Mittelstand nicht vergleichbar ist mit den wenigen Oligarchen oder gar der politischen Führung. Also ich glaube, der russische Mittelstand denkt extrem europäisch, ist extrem offen, ist extrem liberal, ist gesellschaftspolitisch, glaube ich, auch allen anderen Entwicklungen einer modernen, offenen Gesellschaft durchaus zugetan und versteht das auch gar nicht, was da gerade abgeht und verurteilt es auch.
Ja, ich kann nur meine Erfahrung sagen, ich habe dort ja nach dem 22. Februar, glaube ich, gelegentlich noch telefonisch Kontakte gehabt mit Leuten, die ich da kennengelernt habe, zu tun hatte, freundschaftlich verbunden war. Da war sowas wie eine Art Mini-Oligarch dabei. Also die Telefonate mit dem war jedes zweite Wort war Bullshit, Bullshit, Bullshit. Also der war fassungslos über das, was da passiert und hat seine eigenen Lebensperspektiven damit natürlich massiv beeinträchtigt gesehen. Also das waren keine Freunde dieser Intervention, dieses Kriegs.
Ja, nein, mit Sicherheit nicht. Ganz im Gegenteil, sie sind natürlich auch jetzt Opfer ihrer eigenen, ihres eigenen Nationalstolzes, weil halt zum Teil junge Männer freiwillig auch in den Krieg gezogen sind, weil sie so erzogen wurden oder worden sind die letzten 30 Jahre. Nichts. Also dieses Ehre oder treue Ehre Vaterland hat halt dazu geführt, genauso wie in Amerika, dass die Menschen sich halt dann freiwillig zum Militärdienst melden.
Ja. Ja. Da fällt mir mit der Rahe ein, der mal im Europaparlament, ich glaube, es war bis in der letzten Rede gesagt hat, Nationalismus ist der Krieg. Und die Wahrheit ist, wenn du das so förderst, in die Köpfe der Leute einbläust, dann passiert das, was du beschrieben hast.
Ja. Und das ist, wie gesagt, auch das, was wir hier sehen, zugespitzter Nationalismus und Protektionismus und Klein-Klein zum Thema Migration. Du hast als ÖBB-Chef, warst du 2015 mittendrin in dieser Migrationskrise oder in dieser Flüchtlingswelle damals, die nach Österreich gekommen ist. Du hast als Kanzler dementsprechend das Management dann dafür auch mit übernommen. Welche Entscheidungen hättest du mit dem heutigen Wissen 2016 anders getroffen, auch im Hinblick darauf, dass wir, glaube ich, wenn man es objektiv betrachtet, durchaus Problembereiche in diesem Land haben. Wir haben Parallelgesellschaften, wir haben eine massive Bildungsmisere, nicht zuletzt auch wegen der Nichtintegrierbarkeit der Menschen. Wir haben eine politische Bewegung, die das massiv ausnützt und zumindest in den Umfragen weit vor allen anderen Parteien liegt, weil man dieses Thema bis zum Erbrechen ausreizt. Welche Fehler sind da passiert?
Ja, also zuerst einmal muss man sagen, das, was damals 2016 15 war es, war ja nicht nur eine Heldensaga, weil wir haben ja mit der Bahn auch insbesondere versucht, einigermaßen Ordnung zu bewahren, dass die Züge nicht zusammenbrechen, weil tausende Leute über die Gleise weiter marschiert sind und haben in Wahrheit uns wesentlich engagiert, die Leute nach Deutschland zu bringen. Also das war ja damals auch bewusste Regierungspolitik, weil auch Werner Faymann ja gewusst hat, das übersteigt einfach die Möglichkeiten. Das ist die eine Seite. Die zweite ist, das Problem war, wir haben nie wirklich gute Instrumente gehabt, um die Zuwanderung zu begrenzen. Das ist in Wahrheit, wir haben Obergrenzen und alles Mögliche diskutiert, aber nicht einmal gewusst, wenn die da sind, tun wir uns wirklich schwer, die wieder wegzubekommen oder woanders hinzubekommen. Das ist ja dann auch der nächsten Regierung, Kurt Strache, absolut nicht gelungen. Du bist ja da mehr oder weniger Spielball der Geopolitik, solange du nicht in Europa konzentriert eine Lösung findest. Die hätte man allerdings viel früher und konsequenter suchen müssen. Also wir haben dann im Februar 17 diese Lavaletta-Beschlüsse gehabt. Da sind dann die Zahlen deutlich zurückgegangen. Das Türkei-Abkommen hat auch viel gebracht. Aber das hätte man noch viel radikaler so sehen müssen, weil die schiere Zahl unsere Möglichkeiten überstiegen hat. Und das zweite Problem war, dass wir damals in dem Regierungsprogramm 17 Geld für die Integration mehr ausgeben wollten und auch die Leute mehr oder weniger zwingen, wenn sie sich nicht in den Arbeitsprozess eingliedern, dann reduzieren sich die Sozialleistungen irgendwann einmal Richtung Null. Das war die Grundidee. Und das ist bis heute nicht gelungen umzusetzen. Also die Regierung diskutiert jetzt, dass man das wieder probiert. Auch rund um die Frage der Neuordnung der Sozialhilfe ist das ein Thema. Und ich muss gestehen, der Fehler war, dass man nicht viel früher, viel radikaler agiert hat. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass diejenigen, die so laut dagegen wettern und davon politisch profitieren, ja, weil das Problem auch nicht gelöst haben. Es war in der Ära Kickl, war es ja nicht so als Innenminister, dass das plötzlich aus war. Das ist ja genauso weitergegangen.
Nein, das ist schon richtig. Also das ist ja der Befund, laut reden, aber selber keine Konzepte haben. Aber ist es nicht auch wiederum der Föderalismus, Stichwort Stadt Wien, die einen Pull-Effekt hat in den Sozialleistungen, wo dann eben diese berühmten Fälle sind, egal ob es jetzt 4.000, 6.000, 9.000 Euro sind für irgendwelche Familien aus Afghanistan oder Syrien, wo man halt einem Österreicher, der jeden Tag aufsteht und zur Arbeit geht, nicht erklären kann, wie es das gibt. Er weiß nicht, wie er seine Kinder durchbringt oder vielleicht sogar alleinerziehende Mutter, und dann wird gleichzeitig werden zigtausende Euros an Familien überwiesen, die hier noch nie einen Beitrag geleistet haben.
Das ist in der Tat, ja, du brauchst jetzt gar nicht an Familie mit 9 Kindern denken. Das ist ab 2, 3 Kindern, wenn beide nicht berufstätig sind, wobei in Österreich gibt es Arbeitspflicht, muss man schon sagen, aber wir wissen, dass das halt nur begrenzt funktioniert in Wahrheit. Und wenn du das Einkommen, das Arbeitslose in Relation setzt zum Durchschnittseinkommen in Österreich, dann brauchst du über das Problem nicht mehr weiter diskutieren. Du musst nur einen Weg halt finden, wie du die Bedürftigen, die wirklich nicht arbeitsfähig sind, und da geht es ja nicht nur um Zuwanderer, sondern auch Leute, die geboren sind, dass du die nicht in die Gosse trittst. Also das wird die große Kunst sein, und ich bin neugierig, was die Regierung dafür eine Reform vorschlägt. Aber dass das angeschaut gehört, ist dringend Problem. Das zersetzt ja das Gemeinwesen. Weil die Leute, die hakeln gehen, unter Anführungszeichen, das einfach, wie du richtig sagst, nicht verstehen.
Ich habe einmal den Vorschlag gemacht, nachdem wir selber einige, also in unserem Werk in Bosnien haben wir, glaube ich, einen Moslem-Anteil von 80% von 300 Mitarbeitern, und in Volzberg haben wir auch, glaube ich, 60, 70 Mitarbeiter. Mit allen Konsequenzen, die das mit sich zieht. Ich habe einmal den Vorschlag gemacht, dass man Andersgläubige, und das sind Moslems nun mal, die haben ja den Freitag und den Samstag als ihr Wochenende, oder auch Juden, bei denen ist es ja ähnlich, dass man Andersgläubige im Sinne auch der Integration auch gemäß ihrer Religion behandeln sollte. Das heißt, wenn man die am Freitag beschäftigt, müsste man ihnen einen Wochenendzuschlag bezahlen, weil es ist ihr Wochenende. Aber dafür hätte ich die Chance, sie am Sonntag einzusetzen. Also wenn der von Sonntag bis Donnerstag arbeitet, ist das seine Arbeitswoche. Ich könnte zum Beispiel im Tourismus oder in der Pflege oder in verschiedenen anderen Bereichen eigentlich eine unglaubliche Dynamik hineinbekommen, indem ich diese Leute in den Arbeitsprozess integriere. Der Aufschrei war gigantisch, aber ausnahmslos vom ÖGB. Die dagegen waren, kann man sich das erklären? Auf der einen Seite fordert man Integration, und dann sagt man, okay, leben wir deren Religionen tatsächlich und deren Feiertage, deren Wochenenden, nämlich auch zum Nutzen des Standortes und zum Nutzen des Arbeitsmarktes, und dann ist die österreichische Gewerkschaft dagegen.
Also ich kenne den Fall viel zu wenig. Ja, das ist das erste Mal. In der Tat ist natürlich die ganzen Flexibilisierungsthemen für die Gewerkschaften immer ein Sorgenkind, weil die natürlich Angst haben, dass, wenn man da die Türen einen Spalt öffnet, dass da mehr passiert. Aber auch da wird man einmal diskutieren müssen, wie man damit umgeht. Aber ich meine, was du da machst, ist eh schon erstaunlich, weil ich muss ja sagen, ich habe ja auch großen Respekt vor Leuten, die einen Glauben haben, egal welche Art, die das ernst nehmen, die danach leben. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir unsere kulturellen Standards zu bewahren und zu verteidigen haben und mit aller Konsequenz sagen müssen, wir sind eine offene, plurale Gesellschaft, und die wollen wir auch bleiben.
Nein, absolut. Aber gleichzeitig, wenn ich offen und plural bin, dann müsste ich doch auch solche Dinge zulassen, oder?
Wäre ein denkbarer Weg, ja. Müsste man im Detail schauen.
Natürlich, man muss es im Detail anschauen, aber mal so von der Grundsatzidee her zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, 100.000, 150.000 arbeitsfähige Menschen anderer Religionen, und gestehe denen zu, und eben Tourismus oder Pflege oder Industrie könnte davon profitieren, der ganze Dienstleistungsbereich könnte davon profitieren, was ja dementsprechend auch eine Kostenentlastung wäre auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich für Menschen auch sie freispielen, indem ich halt dann einer Pflegerin sagen kann, du kannst am Sonntag zu Hause bleiben, weil wir haben Ersatz für dich.
Ja, aber es ist ein interessanter Gedanke. Müsste man schauen, wie man es regeln kann.
Ja. Aber grundsätzlich nicht falsch, oder?
Nein, wenn ich noch in der Politik wäre, würde ich mir das anschauen.
Okay. ich komme zu einem Thema. Du hast irgendwann einmal dir gedacht, okay, ich habe genug, und eine
Frau hat übernommen, Randy Wagner. Ich hatte die Gelegenheit oder die Ehre, sie kennenzulernen und mit ihr ein paar Gespräche führen zu dürfen. Mit dem Weisheit des Rückblicks heute, da ist ja dann von deinen Nachfolgern oder Nachnachfolgern eine durchaus kompetente, erfolgreiche, gestandene Frau weggemobbt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Einerseits durch Querschüsse aus dem Burgenland, andererseits auch dann durch die Aktivitäten des jetzigen Vizekanzlers. Ich meine, mit dem Wissen von heute müsste man sich Randy Wagner zurückwünschen, oder?
Mit dem Wissen von heute, und wenn ich an die letzte Wahl zurückdenke, die ja die schlechteste war, die die SPÖ geschlagen hat, mit Sicherheit. Also das hätte wahrscheinlich deutlich mehr Zustimmung gebracht. Jetzt ist es so, dass in der SPÖ diese Diskussionen dauerhaft immer da sind. Also ich habe das ja auch erlebt. Mir war das ja auch am Ende zu mühsam, dass die Leute hinter den Büschen hocken und dort die Hackeln werfen. Und am Ende aber die sind, die immer überleben. Das ist ja das Skurrile. Ja. Also du tauschst die Leute die Gesichter nach außen aus und die sind immer noch da. Da müsste man einmal ernsthaft drüber reden. Und das war natürlich das Phänomen, das ich erlebt habe, das auch Randy Wagner erlebt hat. Als es dann in die Zuspitzung gegangen ist, die Umfragen im Keller waren, war ich auch der Meinung, dass ein anderer Kandidat bessere Chancen hätte. Es ist dann auch nicht geworden, wie wir im Nachhinein wissen. Aber wenn sozusagen eine gewisse Ruhe in einer Partei ist, ist schon ganz essentiell. Wenn es Grabesruhe allerdings ist, ist es natürlich auch nicht hilfreich. Ne?
Nein, das ist schon richtig, aber es ist ja dann für mich deswegen doppelt überraschend gewesen, weil ich finde, insbesondere die SPÖ, die vor allem auch immer so nach außen trägt, wir müssen Frauen unterstützen, wir müssen das Weltbild der Frau fördern und wir müssen die Karrieren der Frauen fördern und die Gleichstellung und Gender Pay Gap und ich weiß nicht was alles.
Ja.
Und dann schießt diese Partei eine durchaus erfolgreiche und vor allem hochkompetente Frau ab. Um jetzt deutlich schlechter dazustehen, ist eigentlich schon ernüchternd, oder?
Ja, die Hoffnung war, dass man hinterher besser dasteht, aber du hast schon recht, in der Betrachtung dieser ganzen Übung war es ein mittlerer Erfolg, um das höflich zu formulieren und nicht um nicht zu sagen, ein Schuss in den Ofen. Wie gesagt, noch einmal, ich war damals auch der Meinung, dass das mehr geht. Wie gesagt, der dritte Kandidat, Doskozil, ist es damals nicht geworden. Ist die Geschichte dann auch anders verlaufen, wenn man seine Gesundheit denkt.
Ja,
und ein Häckselfehler. Aber ich glaube, für die SPÖ ist es wichtig, dass man da wieder gemeinsam versucht, Sicht auf die Zukunft zu entwickeln. Und das wird bei fallenden Umfrageergebnissen, fallenden Wahlergebnissen immer schwieriger, weil es am Ende so eine Spirale ist nach unten, wo diejenigen, die noch was zu verlieren haben, verteidigen den Status quo. Der Status quo reicht einfach nicht mehr, der wird nicht mehr gewählt.
Naja, aber es ist ja auch so, die SPÖ hatte durchaus Spitzenkandidaten gehabt. Also denke an Franz Vanitzky zurück zum Beispiel, der ja auch für eine bürgerliche Mitte wählbar war. Ja, also da gab es ja viele, die einen Vanitzky gerne gewählt haben, weil er einfach für bestimmte Werte und Positionen gestanden ist. Es gab immer wieder das Gerücht oder das Gerede, ein Gerhard Zeiler könnte übernehmen. Du warst im Gespräch. Auch zuletzt jetzt im Frühjahr wieder. Warum passiert das dann nicht? Ich meine, du wärst doch auch ein Kandidat der Mitte, der durchaus auch Wählerpotenziale anspricht, wo man sagt, ja, also bin zwar kein SPÖler, aber den Christian Kern wähle ich.
Naja, also erstens einmal, das hat eine persönliche Komponente, wo man sagen muss, damit jetzt gar nicht bewerten und besprechen. Aber ein bisschen hast du schon das Dilemma, dass mit je kleiner diese Bewegungen werden, desto ideologisch werden sie homogener und desto mehr verlieren sie die Breite. Das ist eine Entwicklung, die für Parteien, die Wahlniederlagen erleiden und im Abstieg sind, nicht beobachtbar ist. Und auf der SPÖ-Seite, also ich will jetzt keine guten Ratschläge geben, im Moment ist es wirklich ein Status, wo man nachdenken müsste, wie kommt man aus der Lage wieder raus und wird wieder eine Partei, die den Führungsanspruch in Österreich stellen kann. Das müsste das Ziel sein und das geht natürlich nur, wenn du Breite erreichst. Das ist überhaupt keine Frage und da muss man sich halt jetzt die Frage stellen, ob diese Breite mobilisierbar ist. Jetzt ist einmal, glaube ich, die Geschichte klar entschieden aber es geht ja nicht um den Vorsitzenden, sondern auch um die Leute rundherum und das mit Hanke-Matterbauer-Figuren. die möglicherweise da eine größere Rolle spielen könnten.
Ja, sollten wahrscheinlich, ja. Aber glaubst du, ist die Zeit der Volksparteien vorbei?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt von dem Beispiel in UK, weil wenn du dir anschaust, die Geschichte Großbritanniens, Labour hat damals die Liberaldemokraten als zweite Kraft abgelöst und da war eigentlich in Stein gemeißelt, dass Tories und Labour das Land führen werden. Und seit dem Sonntag vor 3 Wochen ist diese Gewissheit weg. Also wir haben gesehen, dass eine neue Kraft, der Farage mit UKIP, da in der Lage ist, das System zu zertrümmern. Und es gibt auch andere Länder, wo das schon passiert ist, wenn du an Frankreich denkst, mit Macron, Niederlande, auch eine extreme Zersplitterung, Belgien sowieso, Deutschland am besten Weg dorthin, wo eine SPD nur bei 12% steht und eine Union bei 25, 26.
Und eine AfD bei 30.
Und eine AfD bei 30 bei manchen Umfragen. Also das ist das Dilemma, das du hast, diese Zersplitterung, die es extrem schwierig macht, da das Zentrum wieder zu restrukturieren. Andererseits gibt es aber auch wiederum Beispiele, Norwegen, Schweden, Finnland, wo eigentlich das politische Zentrum, Dänemark auch noch, schon noch die bestimmende prägende Kraft ist. Also ich würde sagen, es ist nicht alles verloren.
Ja. Glaubst du nicht?
Nein, ich weiß noch, wie ich auf die Uni gekommen bin, war eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe, von Oswald Spengler hat er geheißen, Der Untergang des Abendlands. Mhm. Das ist 1918 publiziert worden und der hat gesagt, okay, am Ende dieser furchtbaren Phase des Ersten Weltkriegs hat er gesagt, es wird keine Innovation mehr geben, es wird keine Weiterentwicklung mehr geben. Das Jahrzehnt danach hat gebracht Antibiotika, Radio, Fernsehen, Kernphysik. Und wir haben immer wieder erlebt, dass wir so Phasen mit Depressionen hatten, die dann nicht eingetreten sind. Und warum sind sie nicht eingetreten? Weil diese Szenarien ja Genkräfte mobilisieren. Und ich bin Optimist und glaube, dass solche Initiativen, wie du sie da betreibst, aber auch in vielen in der Zivilgesellschaft wieder der Samen sind dafür, dass wir wieder mal auf die Beine kommen.
Naja, es ist ja ganz interessant. Wie gesagt, ich werde ja immer wieder gefragt, auch warum ich das tue und warum ich es mir auch antue. Und ich habe, ich meine, viele davon kennst du persönlich, aber vor 30 Jahren, also wie ich mehr oder weniger aus der Schule, Studium, wie ich begonnen habe, berufstätig zu sein, gab es aus allen politischen Lagern Menschen, die sich geäußert haben. Ja, also es gab den Hannes Androsch, den Josef Tauß, den Mautner Markhof, den Thomas Prinzhorn, den Hans-Peter Haselsteiner. Also es gab ja viel Bewegung und die haben zu wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen, steuerlichen, was auch immer, Themen Stellung bezogen. Teilweise gefragt, teilweise ungefragt. Teilweise mehr, teilweise weniger, aber eigentlich aus allen Farben und Lagern, wenn du so möchtest. Und da gab es auch dementsprechend, das war dann auch abgebildet im Nationalrat, ein Querschnitt. Und das gibt es ja heute nicht mehr. Ich bin jetzt 54. Mhm. In meiner Generation der 50 bis, sagen wir jetzt mal, 60, 65-Jährigen gibt es sehr wenige, ganz selten. Ja, Martin Ohneberg ist einer derjenigen, die sich manchmal äußern oder irgendwo einen Gastkommentar schreiben. Aber dem Grunde nach macht keiner den Mund auf. Und ich bin halt der Meinung, wenn wir das alles widerspruchslos zur Kenntnis nehmen und wir haben es dann gesehen in der Wirtschaftskammer, die ja eigentlich keine Interessensvertretung mehr war für uns, sondern zwar in ihrer Sozialpartnerschaft eingehängt mit den Sozialdemokraten sich irgendwas ausgemacht haben, aber jetzt nicht als Interessensvertretung tätig war, die IV nicht mehr hörbar.
Das ist erstaunlich, ja.
Ja. Muss ich sagen, also da früher auch, sage ich jetzt mal, ein Veit Sorger, ein Peter Mitterbauer, also die großen Präsidenten, die wir da mitgenommen haben.
Ich habe den Gretschi noch erlebt.
Gretschi, ja. So, also das sind ja auch wiederum Persönlichkeiten gewesen, wo ich sage, auch das wiederum bildet sich natürlich dann in der Politik ab, wo ich sage, wir haben da plötzlich einen Herrn Habeck in Deutschland sitzen, der hat noch nie was gelernt von Wirtschaft und ist dann plötzlich dort Wirtschaftsminister und weiß nicht, was eine Insolvenz ist. Das sind halt Dinge, wo ich sage, das ist ja kein Wunder, dass sich dann Extreme abbilden, oder?
Naja, ich muss sagen, ich finde es wirklich wichtig, was du da machst. Nicht, weil wir in allen Punkten einer Meinung sind, das werden wir wahrscheinlich nicht sein, aber
Wie heißt der Streitwert?
Ja, zu Recht. Ja. Nein, aber es geht schon um das Engagement. Und das Dilemma ist, wenn du dich engagierst, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, dann hat das einen Preis. Das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich streiche mein Ego und mache jetzt eine coole Geschichte und bin dann so wichtig, sondern du kriegst da ja auch von allen Ecken und Enden Schläge, Prügel, Beschimpfungen, teilweise zutiefst bis ins Persönliche hineingehend. Ja. Und das ist das Dilemma, dass in dieser völlig zugespitzten, teilweise wirklich mit Hass aufgeladenen Zeit viele Leute sich gar nicht mehr trauen zu äußern. Und das ist ein Problem, weil das führt dann genau zu dem, was du sagst, dass alle sagen, na bin ich dumm, werde auch meinen Kopf jetzt nicht hervorstrecken.
Nein, nein, das ist schon richtig. Aber als Vater von drei Töchtern bin ich halt der Meinung, ich kann jetzt entweder meine Koffer packen und abhauen, Frage wohin, in einen Überwachungsstaat USA oder... keine Ahnung, nach Namibia, weiß ich nicht. Alles schön und gut, aber wohin gehst du? Oder du bleibst da und äußerst dich, weil ich halt der Meinung bin, dass es auch der Auftrag ist eines Unternehmers oder auch eines Menschen, der sich irgendwie einbringen will, etwas zu verändern. Ob es gelingt, werden wir eh sehen. Aber zumindest zeigen wir bestimmte Dinge auf und wir haben zum Beispiel eben bei der Wirtschaftskammer auch gezeigt, dass eine vernünftige Kampagne auch etwas bewirken kann. Mhm. Ob es jetzt das bringt, was wir uns erhofft haben, nämlich eine wirkliche Reform der Wirtschaftskammer, sei jetzt mal dahingestellt, weil wir halt da wiederum im Föderalismus ankommen und dass wir sehen, also die neuen Länderkammern lassen auch eine Martha Schulz natürlich einfach mal anlaufen. Ja? Mhm. So, wäre aber natürlich ein fantastisches Projekt in Wahrheit, ich weiß, zwei Drittel Mehrheit erforderlich, wo man auch eine FPÖ testen könnte und sagt, okay, seid ihr wirklich reformwillig? Ja, dann gehen wir es jetzt mal an, wird wahrscheinlich scheitern an der ÖVP. Mhm.
Ja, also, aber ich habe trotzdem die Hoffnung nicht verloren, dass dieser stete Tropfen den Stein höhlt. Und wie du richtig gesagt hast, also ich ermuntere immer alle, sich politisch zu engagieren. Also jetzt muss ja kein Mandat oder sowas sein. Aber sozusagen Politik ist die Summe der Stimmen einer Generation.
Und außer parlamentarische Opposition.
Ja, aber wir haben immer die Politiker, die wir uns selbst verdienen.
Nein, nein, das ist schon richtig. Jedes Land hat die Politiker, die es sich verdient. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Wir haben weniger Einwohner als Bayern. Mhm. Leisten uns 9 Bundesländer, einen Bundesrat. Wir leisten uns 183 Abgeordnete. Wir haben die höchste Parteienförderung eine höhere Parteienförderung als Deutschland. Wir bekommen 266 Millionen. Zahlen wir den Parteien aus, in Deutschland sind es 208. Siehst du irgendeine Chance im Sinne eines modernen Österreichs, Plan A oder Plan B, diesen Föderalismus einmal so aufzubrechen, dass er wirklich, dass man sagt, ja, wir bekennen uns zu unseren Traditionen und zu unseren Regionen, aber wir brauchen nicht 9 Landesstudios im ORF und wir brauchen nicht 9 Kammern in der Arbeiterkammer und eben in der Wirtschaftskammer und in all diesen in diesem Kammerunwesen. Siehst du irgendeine Chance, da eine Reformbereitschaft einmal zu erzeugen oder brauchen wir die Troika, die das dann macht?
Also ich glaube, du musst den Druck aufbauen, ist gar keine Frage. Am Ende wirst du die Länderstrukturen nicht loswerden. Man kann auch diskutieren, ob das nicht auch seine Vorteile hat. Aber die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und kooperieren, ist das Problem. Und ich habe das ja mehrfach versucht, weil wir in der Bildungsreform, das war eines der letzten Projekte, wo ich Bundeskanzler war, das war wahnsinnig zäh. Und da kommt dann noch die Lehrergewerkschaft dazu, was den ganzen Kosmos noch einmal komplexer macht. Also solche Dinge, die sind evident, die liegen auf der Hand und ich glaube, den Druck zu erhöhen macht Sinn, damit man das erreicht. Die Abschaffung der Bundesländer sehe ich als relativ schwieriges Projekt und auf jeden Fall mit den klassischen Parteien, die so groß geworden ist, die Zweite Republik geschaffen haben, wird das nicht gehen und mit der FPÖ auch nicht, weil die haben jetzt mittlerweile ihre Positionen in den Bundesländern und die haben jetzt mittlerweile auch viel zu verlieren. Ja. Da darfst du auch nicht drauf hoffen.
Aber das heißt, es geht uns noch zu gut.
Ja, nein, das denke ich, also es ist ein hartes Wort, aber möglicherweise hast du recht, weil wenn ich mir die Finanzierungsnotwendigkeiten des Bundesstaats anschaue, wir werden nicht weniger Geld brauchen als heute, aber wir müssen es schlauer einsetzen und das bedeutet, dass manche Bereiche weniger dotiert werden müssen und da gehört natürlich die föderale Struktur dazu.
Ja, weil ich meine zum Beispiel bei mir in der Steiermark, ich habe im Umkreis von 4 Kilometer, glaube ich, 9 Gemeinden.
neun.
Dabei haben die schon was gemacht.
Dabei haben die schon was gemacht, so ist es. Ja. Neun Bürgermeister, neun Gemeindezentren, also all die Dinge immer, alles. Mhm. Jeder hat sein kleines Königreich. Gut. Das heißt, Österreich leidet nicht an der Reformfähigkeit, sondern nur am Mut zur Priorisierung.
Ja, und ich würde sagen, wenn wir ein bisschen uns resistenter gegenüber dem Populismusvirus zeigen würden, wäre es auch ein schöner Weg nach vorn.
Das heißt, ich komme zurück zum Beginn. Du hast Wolfgang Schüssel zitiert, mit dem Messer im Rücken mutig weitergegangen, weil er in der Sache gearbeitet hat. Das heißt, Bundeskanzler Stocker sollte sich die Axt im Rücken zutrauen.
Ja, also seine Fakir-Qualitäten kenne ich nicht, aber er wäre im Alter und wäre entsprechend gebildet, dass man ihm das zutrauen könnte.
Ja, weil dem Grunde nach, glaube ich, meine, man sollte einfach antreten und sagen, ich mache jetzt 5 Jahre das Richtige für das Land, möchte nicht mehr wiedergewählt werden, sondern ich mache es einfach für das Land und für die Zukunft des Landes und unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dieses interessante Gespräch. Ein effizienter Staat ist, glaube ich, kein Widerspruch zur Demokratie. Er ist ihre Voraussetzung. Wir haben heute gehört, wo die echten Blockaden sitzen und wir wissen längst, was zu tun wäre. Die entscheidende Frage ist, sind wir bereit, echte Veränderungen einzufordern oder geben wir uns weiter mit Ausreden zufrieden? Österreich kann mehr und sollte sich nicht mit weniger zufrieden geben. Christian, danke für das Gespräch.